Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute am Ostermontag steht im ersten Brief an die Korinther von Vers 50 an. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben das Unverwesliche. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht bei Jesaja: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir beten, Herr Jesus Christus, öffne in der Kraft deines Geistes unsere Ohren und Herzen. Rede zu uns durch dein lebendiges Wort. Du bist die Wahrheit und das Leben. Wer an dich glaubt, der hat das ewige Leben.
Amen.
Ihr Lieben, wieder einmal geht ein großes Fest der Kirche seinem Ende entgegen. An Weihnachten, an Ostern und am Pfingsten, da wird richtig gefeiert in der Kirche. Was sie oft zu bieten hat an festlichem Gepränge, das wird gezeigt und das wird besungen und daran kann man nicht vorbeisehen. Ein Sonntag reicht dafür oft nicht aus. Es muss schon noch ein zweiter Tag hinzukommen. Das ist dann meistens noch ein Sonntag. So kann es sein, dass nach den großen Festen sich eine gewisse Ermüdungserscheinung breit macht. Man ist erschöpft. So viele Gottesdienste hintereinander, besonders für die, die sie halten müssen, aber auch für die, die jeden Sonntag in die Kirche kommen sollen. Denn was wäre ein großes Fest mit einer großen, wichtigen Botschaft und die Bänke wären alle leer? Hier säße niemand, alles Gesangbücher und kein Mensch dahinter, der das Gesang in die Hand nimmt und daraus singt. Ostern ist aber ein besonderes Fest. Mit der vorangegangenen Karwoche, mit Gründonnerstag, Karfreitag, der Osternacht, dem Ostersonntag und heute dem Ostermontag ist viel, viel Feierzeit schon, liegt schon hinter uns. Und das dient dazu, dass wir die wichtigste Botschaft, die die Christenheit erfährt, dass die so in die Herzen kommen soll, dass sie ausreichend Zeit bekommt, dort zu landen, im Kopf und auch im Herz. Und so geht es heute noch einmal um diese unvorstellbare, diese kaum glaubbare Botschaft der Christenheit für die Christenheit, die Auferstehung Jesu Christi. Er als Erster ist auferstanden, uns allen voran. Was ist da nicht alles geschehen in den vergangenen Tagen? Am Gründonnerstag haben wir gehört, dass wir im Heiligen Mahl mit Jesus Christus verbunden sind. Im Gedächtnis hat er das gestiftet für uns und wir bekommen damit Anteil an ihm, an seinem Leib und Blut und Anteil an der Gemeinschaft untereinander. Dann war Karfreitag. Da haben wir gehört, dass das Blutopfer im Alten Testament, das durch die rituelle Schlachtung von zwei Böcken am Yom Kippur-Tag der hohen Priester durchführte, dass das aufgehoben ist. Es gibt diesen Sündenbock nicht mehr, auf dem man die Schuld des ganzen Volkes geladen hat. Wir sind entschuldet, allein durch den Sühnetod Christi, der uns vor Gott ein für alle Mal gerecht gemacht hat. In der Osternacht haben wir teilgehabt an dem ungläubigen Staunen der Jünger über das leere Grab. Wir haben eingestimmt in die große Freude, in den Jubel, den die ganze Christenheit erfasst. Christ ist erstanden von der Marter alle. Christus, der die Hölle durchschritten hat, er hat den Tod überwunden. Gestern am Ostersonntag ist in der Taufe des kleinen Liam sichtbar geworden, dass sich das Ostergeschehen auswirkt bis zu uns allen. Gottes Verheißung des ewigen Lebens, das wir im Glauben haben, weist auch über unseren Tod hinaus. Mit der Auferstehung Christi sind wir wie der kleine Liam neu bekleidet mit einem neuen Leben, einem unverweslichen Leib, denn Christus ist das Licht, Gott sei ewig Dank. Und nun heute der zweite Ostertag. Heute geht es noch einmal um dasselbe Geschehen, um die Auferstehung und um den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Es geht um unsere Verwandlung für die Ewigkeit in der Nachfolge des Herrn. Ich frage einmal, ist uns die Auferstehung selbstverständlich? Oder ist sie uns zwar vertraut, aber doch letztlich unverständlich? Ist die volle Wucht der Verheißung für unser Leben bei uns angekommen? Ist der Panzer unserer Bedenken, unserer Skepsis, unserer Einwände durchstoßen? Können wir ehrlich aus glaubendem Herzen sprechen, ja, der am Kreuz so schrecklich hingerichtete Herr, er ist der Gottessohn, der wahrhaftig zu unserer Rettung von den Toten auferstanden ist? Oder holt uns nicht immer wieder das Problem ein, dass wir zwar die alten Auferstehungstexte vernehmen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Gott sei ewig Dank, aber dass sich dennoch weiter Zweifel und Stirnrunzeln mit diesen Texten verbinden? Die wunderbaren Christuslieder zu singen in einer österlichen Zeit, wie wir es heute wieder tun, in einer feierlich bestimmten Gemeinde, das ist das eine. Aber wenn die Lieder verklungen sind und die Kirchentür hinausführt in unseren Alltag, dann ist eben das andere. Was bleibt dann von dem Haften, von der gefeierten Botschaft, die wir eben noch gehört, an der wir beteiligt waren mit unserem Gesang und Gebet? Draußen vor der Kirchentür erwartet uns das ganz normale Leben, das ohne die Friedhöfe auch in unserer Stadt nicht zu denken ist. Was wird aus denen, die schon entschlafen sind? Was wird aus uns, die wir dem Tod noch entgegengehen? Liebe Gemeinde, diese Frage ist in jedem Menschen drin, nicht nur in unserer Zeit, in der Zeit unserer Väter, sondern zu aller Zeit. Wie werden denn die Toten auferstehen? Mit welchem Leib werden sie kommen? So heißt es kurz vor unserem Textabschnitt. Solche ungläubig staunenden Fragen gehen nicht nur uns durch den Kopf. Paulus hat sie schon damals gehört, gestellt bekommen und musste darauf antworten. Denn es waren zu aller Zeit die Fragen der Christen. Es hat sich allerdings etwas verändert. Wenn die Menschen damals gefragt haben, wie werden wir auferstehen? In welchem Leib werden wir kommen? So haben wir heute den Eindruck, dass manch einer die Frage anders stellt. Er stellt nicht mehr die Frage nach dem Wie, sondern überhaupt nach dem Wie kann es überhaupt sein? Ob denn überhaupt sein kann, was ich nicht mir vorstellen kann. Und dieser Zweifel, diese andere Fragestellung, geht bis weit in die Gemeinden der ganzen weltweiten Christenheit hinein. Insofern haben wir genau gehört vorhin bei dem Episteltext, der für heute vorgesehen ist. Dort heißt es, denn ich habe euch gegeben, was ich empfangen habe, schreibt Paulus. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Nun gehören wir in unserer lutherischen Kirche nicht zu denen, die sich peinlich berührt winden, wenn sie auf die Verwandlung, auf den unverweslichen Leib des Auferstandenen angesprochen werden. Bei uns ist die Versuchung nicht so groß, die Osterbotschaft mit allen möglichen rhetorischen Tricks so lange umzudeuten, bis am Ende nur noch ein paar Allerweltswahrheiten übrig bleiben. Hier in unserer Gemeinde bekennen wir, Gott sei Dank, immer noch ganz selbstverständlich an jedem Sonntag im Glaubensbekenntnis, dass Jesus tatsächlich und wahrhaftig am dritten Tage auferstanden ist, von den Toten, ja leibhaftig aufgefahren gen Himmel und zur Rechten Gottes des Vaters sitzt und von dort richtet und regiert die Lebenden und die Toten. Wir hören diese Botschaft zwar anders als damals die Gemeinden von Korinth, an die sie gerichtet waren. Aber auch für uns heute ist Paulus der Zeuge und Botschafter unseres Glaubens an die Auferstehung. Leicht hätte es Paulus heute sicher auch nicht, in unserer Lebenswirklichkeit Worte zu finden, mit denen wir vielleicht besser verstehen würden, was er meint. Einmal angenommen, der Paulus würde in heutiger Zeit leben und müsste reden und schreiben. Und er hätte nach Bildern und Beispielen gesucht, um das Wunder der Auferstehung zu erklären. Er hätte etwas finden müssen, das für den heutigen Menschen in irgendeiner Weise nachvollziehbar oder vorstellbar wäre. Damals hat er die Worte gefunden, Fleisch und Blut könne nicht das Reich Gottes erben. Auch das Verwesliche, also alles irdisch Lebendige, wird nicht erben, die Unverweslichkeit. Die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Vielleicht wäre dem Paulus heute ein Vergleich aus dem Bereich der Computersprache eingefallen. Damit weiß doch jeder, was gemeint ist. Dann hätte er das neue Leben mit seinem radikalen Ende und seinem ganz neuen Anfang vergleichen können, vielleicht mit einer totalen Umformatierung unserer Existenz. Vielleicht von Word zu Excel. Wäre Paulus für uns damit besser verständlich? Hätte er das besser ausdrücken können, was er sagen will? Dann würde das doch bedeuten, unser menschliches, individuell biologisches Datenprofil wäre vollständig umkonfiguriert, total umformatiert. Ich weiß nicht, ob Paulus damit mehr Verständnis bei den Menschen gefunden hätte. Ja, mir kommt sogar dieser Versuch etwas lächerlich vor. Denn, liebe Gemeinde, glauben wir nicht, dass damit alle Möglichkeiten für eine falsche Interpretation gehoben wären. Auch mit diesem Bild hätte er missverstanden werden können. Man hätte falsch verstehen können, diese totale Umformatierung sei doch dann bloß wieder nur eine neue, lediglich anders geartete, aber doch diesseitige Existenzweise. Wer könnte da nicht auf den Gedanken kommen von der Wiedergeburt? Von der Wiedergeburt halten heute nicht wenige viel. Das ist immerhin eine Vorstellung, in der sich zumindest die radikale Existenzvernichtung durch den Tod ausschließt. Paulus aber hat mit keiner Silbe eine irdische Wiedergeburt vor Augen. Für Paulus ist die irdische Existenz total verwandelt, radikal beendet. Die alte Existenz des Menschen ist endgültig zurückgelassen. Die Menschen, die in dem Moment des letzten Augenblicks, wenn die Posaune bläst, noch leben, werden aus ihrem Leben heraus in die Wirklichkeit des Reiches Gottes verwandelt. Das ist das entscheidende Wort, das er verwendet. Bei den Verstorbenen wie bei den Lebenden läuft es auf dasselbe hinaus. Sie alle werden verwandelt. Es entsteht etwas Neues. In den Worten des Paulus, unsere vergängliche Existenz wird mit Unvergänglichkeit umkleidet. Unsere Sterblichkeit muss anziehen das Kleid der Unsterblichkeit. Paulus kann das Erwartete auch nur in solchen Bildern ausdrücken. Auch für ihn selbst bleibt es ein unvorstellbares Geheimnis. Er sagt es selber: Es ist ein Geheimnis. In dem Bild der Umkleidung des Sterblichen mit Unsterblichkeit macht der Apostel allerdings einen wichtigen, entscheidenden Punkt, mit dem er uns aufmerksam machen will auf das, was wichtig ist, nämlich die Kontinuität unserer Existenz. Unser individuelles So-Sein, wie wir sind vor Gott, es wird durch alle Verwandlung hindurch bewahrt bleiben. Wir verlieren nicht unsere Identität als Person. Wir nehmen den persönlichen biografischen Befund und den Ertrag unseres Lebens mit in die Ewigkeit bei Gott. Jeder von uns, du und ich, wir bleiben in Gottes Augen als seine geliebten Kinder, die wir für ihn immer waren. Auch dann, wenn das Sterbliche, das Verwesliche, das Vergängliche, das dem Tode Ausgelieferte zurückbleiben muss. Es ist eben diese Identität vor den Augen Gottes. Sie wird, wie Paulus es nennt, mit der Unsterblichkeit umkleidet. Bei jeder Taufe, die wir erleben und selbst erlebt haben, kriegen wir ein besonderes Kleid angezogen. Das ist immer größer als der Täufling groß ist. Der hat gerade mal, je nachdem wann die Taufe stattfindet, wenige Zentimeter. Das Taufkleid ist viel größer, hängt weit über die Füße hinaus. Dieses Kleid ist nicht violett, das ist nicht rot, das ist weiß. Mit der Farbe Weiß soll das Unbefleckte, die Reinheit zum Ausdruck kommen. Aber dieses Kleid bedeckt den Menschen nicht ganz. Da bleiben die Händchen bleiben frei, der Körper ist nicht ganz bedeckt. Das Taufkleid soll nur als Zeichen uns dienen dafür, dass wir überkleidet werden in der Taufe von Gott mit einem Gewand, das unsichtbar ist, das im Glauben uns kleidet und uns gerecht macht vor Gott. Und zwar unser ganzes Leben lang. Das Kleid können wir nicht ablegen, das Kleid behalten wir immer, das müsste nicht gewaschen werden, das verfällt nicht im Laufe der Zeit. Wir bleiben in dieser Überkleidung von Gott ein Leben lang. Die Bekleidung der Gotteskinder ist das Kleid der Unverwüstlichkeit, der Unvergänglichkeit. Darum, liebe Gemeinde, lass dir im Sinne des Apostels sein. Das ist der letzte Absatz, den er den Korinthern schreibt. Sei fest und unbeeindruckt von allem Zweifel in deinem Glauben. Glaube an deine Verwandlung in Jesus Christus, die dir verheißen ist. Auch wenn du sie nicht verstehst, übe dich in der Nachfolge, dass dein Glaube wachse in dem Werk des Herrn. Lass dir getrost sagen, deine Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Darum singe nur weiter an allen Tagen deines Lebens. Der Herr ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.